Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Syrien, die Flüchtlinge und Europa. Die Welt schaut auch heute gebannt auf die neue Krise und in Syrien selber und an der türkisch-griechischen Grenze. Wir berichten gleich unter anderem über ein Krisentreffen der EU-Außenminister in Zagreb. Außerdem in den Informationen am Abend das Coronavirus auch in Europa auf dem Vormarsch, Anschlag auf die US-Botschaft in Tunis und die OPEC und ihre Partnerstaaten einigen sich nicht auf geringere Fördermengen. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio. Danach im Hintergrund Risiko am Rechner, wenn Hacker Behörden und Unternehmen lahmlegen. Die Lage in Idlib ist nicht gut, aber sie ist besser als zuletzt, besser als vor der gestern von Russland und der Türkei vereinbarten Waffenruhe. Russland ist die Schutzmacht für Syrien, die Türkei steht auf Seiten der Rebellen. Beide haben sich heute Bodenkämpfe in der syrischen Region geliefert, aber immerhin, die Flugzeuge blieben am Boden. Die Waffenruhe, so sagt man das wohl in solchen Fällen, hält. In Zagreb haben heute die EU-Außenminister über die Lage in Syrien beraten und auch über den Umgang mit syrischen Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze. Bettina Klein berichtet.
Die Außenminister haben ihr Sondertreffen in Zagreb mit einem Aufruf zum Waffenstillstand in Syrien beendet. Die Einigung in Moskau wird in der gemeinsamen Abschlusserklärung lediglich zur Kenntnis genommen. Mehrere Minister begrüßten jedoch das Signal und zeigten sich zumindest vorsichtig optimistisch.
Es gab auch in der Vergangenheit die Vereinbarung von demilitarisierten Zonen und es hat nicht lange gehalten, deshalb erwarten wir insbesondere von Russland, dass es seinen Einfluss auf das Assad-Regime nutzt, damit von da aus keine Maßnahmen ergriffen werden, die diesen Waffenstillstand durchlöchern werden.
So der deutsche Außenminister Heiko Maas nach dem Treffen. Wir sind uns darin einig, dass wir die humanitäre Hilfe verstärken müssen, wenn der Waffenstillstand hält. Maas machte zugleich klar, dass die Europäische Union sich nicht von der Türkei erpressen lassen will. Es gibt daher auch keine Vereinbarung für zusätzliche Zahlungen in der Abschlusserklärung über das bisherige Flüchtlingsabkommen hinaus. Das so Maß muss erst einmal wieder eingehalten werden. Dann könne man mit der Türkei auch wieder ins Gespräch kommen.
Deutschland hat dafür den Vereinten Nationen konkret 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die auch schnell abgerufen werden können. Die Europäische Union ihrerseits stellt auch mehr Mittel zur Verfügung. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass vor Ort auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die humanitäre Hilfe ins Land kommt.
Ob eine wie auch immer geartete Schutzzone mit Hilfe europäischer oder internationaler Kräfte überwacht oder durchgesetzt werden könnte, bleibt angesichts der russischen Position offen. Der niederländische Außenminister Blok wiederholte heute Morgen noch einmal seinen Wunsch nach einer Flugverbotszone unter UNO-Mandat.
And I still think it would be very wise to add a no-flight zone to the ceasefire. It might be a first step.
In der Abschlusserklärung findet sich nur eine Passage, man werde mit den Partnern in der UNO, der NATO und mit den USA im Kontakt bleiben für eine Deeskalation und einen langfristigen Waffenstillstand in Syrien. Der Verweis auf NATO und USA in einer solchen EU-Erklärung durchaus bemerkenswert. Wir stehen in Solidarität mit unseren Mitgliedstaaten, die besonders betroffen sind an den Grenzen, Griechenland, Zypern und Bulgarien, sagte der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, in seiner Abschlusspressekonferenz.
We expressed our solidarity with our member states who are facing a difficult situation on their borders. Greece, of course, but also Cyprus and Bulgaria.
Die Situation an den Grenzen sei inakzeptabel und die Lage in Idlib verlange schnelles Handeln. Borrell kündigte an, dass er in absehbarer Zeit zu Gesprächen nach Russland reisen wird, zuvor aber erst noch in die Ukraine. Die bisherigen Prinzipien gegenüber Russland bleiben in Kraft, versicherte der Außenbeauftragte. Ende Juni soll erneut eine Geberkonferenz für Syrien in Brüssel stattfinden.
Bettina Klein aus Zagreb. Geht nicht zur Grenze, die Grenze ist nicht offen, sagt also der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Europäer bleiben hart, sie versammeln sich ausdrücklich und geschlossen hinter Athen. Die Grenzen sollen dicht bleiben. Flüchtlinge, die aus der Türkei nach Griechenland drängen, werden mit allen Mitteln abgewehrt. Christian Buttgereit ist vor Ort auf der türkischen Seite der EU-Außengrenze, dort, wo tausende Syrer eben versuchen, nach Europa zu gelangen. Christian Buttgereit, wie ist denn die Lage an dieser Grenze im Moment?
Also im Moment ist die Lage sehr unübersichtlich. Es gibt ja hier das große Camp, wo viele Flüchtlinge sind, die darauf warten, nach Griechenland zu kommen. Wir haben jetzt eben mitbekommen, dass es dort Maschinengewehrfeuer gab. Das wäre eine neue Eskalationsstufe. Wir wissen aber nicht, aus welcher Richtung. Es gab heute Morgen schon erheblichen Beschuss von türkischer Seite mit Tränengas Richtung Griechenland. Heute Nachmittag dann umgekehrt. Die Flüchtlinge dürfen das Camp nicht verlassen, wird berichtet. Und einige Flüchtlinge haben wir aber gesehen, die auf dem Weg nach Istanbul waren. Es sind mehrere Busse abgefahren. Es wurde ihnen gesagt, sie bringen sie in die Nähe von Istanbul, aber nicht genau wohin. Auch das ist unklar. Möglicherweise versucht man jetzt, die Flüchtlinge etwas zu sortieren, dass man beispielsweise eher diejenigen, die dann doch lieber in der Türkei bleiben wollen, aus diesem Camp herausholt und diejenigen, die daran festhalten wollen, die Grenze zu überqueren, dort lässt. Wofür auch immer möglicherweise, um die Grenze dann eben mit diesen Menschen dann nochmal zu versuchen zu überwinden.
Um das nochmal klar zu sagen, dass da scharf geschossen worden ist, das ist nicht bestätigt.
Das ist nicht bestätigt. Es gibt Tonaufnahmen von dort, die aber Maschinengewehrfeuer dokumentieren. Aber mehr können wir dazu noch nicht sagen.
Wie erleben Sie die Stimmung unter den Flüchtlingen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen, wir wollen lieber zurück nach Istanbul oder in andere türkische Städte, wo wir in den letzten Jahren auch gelebt haben. Viele sagen aber auch, wir können gar nicht zurück, weil wir dort alles aufgegeben haben. Die haben das, was sie hatten, verkauft, um sich die Reise hier an die Grenze leisten zu können. Und die meisten sagen, wir wollen weiterhin nach Europa und wir sind bereit, hier auch noch auszuharren, auch wenn das unter sehr einfachen Bedingungen passiert. Aber sie sind weiterhin guter Hoffnung, dass sie irgendwann diese Grenze überwinden und nach Europa können.
Nochmal, auch wir können das nochmal vertiefen, so was Sie von der anderen Seite der Grenze mitbekommen, also mit welchen Mitteln die Griechen gegen die Flüchtlinge vorgehen.
Ja, es gibt ja eine Reihe von Flüchtlingen, die es nach Griechenland geschafft haben. Viele von denen haben wir hier getroffen und alle haben berichtet, dass man ihnen auf griechischer Seite dann ihre Wertsachen abgenommen hat, ihr Geld, ihre Handys. Und manche hat man dann in Unterwäsche zurückgeschickt in die Türkei. Sie sind letztendlich aufgegriffen worden, offenbar die meisten, und hier in die Türkei zurückgeschickt worden. Manche berichten von Prügel, zum Teil wohl von griechischen Grenzschützern, zum Teil aber auch von einer Art Bürgerwehr, die es auf der griechischen Seite gibt.
Bürgerwehr ist ein Stichwort. Es gibt Meldungen, dass aus dem Rest Europas Rechtsradikale inzwischen nach Griechenland reisen, um den Flüchtlingen dort ganz klar zu signalisieren, dass sie nicht willkommen sind. Heute wird das von Lesbos gemeldet. Was braut sich da aktuell zusammen?
Ja, von Lesbos dieser Fall, das können wir bestätigen. Es gab dort wohl auch eine Prügelei zwischen einem deutschen Rechtsradikalen und einem griechischen Linken. Wir hören eben auch, dass hier auf der anderen Seite der Grenze zur Türkei Rechtsradikale aus Frankreich sind, die auch gekommen sind, um, wie Sie eben sagen, die Griechen in ihrem Kampf gegen die Flüchtlinge zu unterstützen.
Hört man etwas vom türkischen Präsidenten?
Der türkische Präsident war ja in Moskau, hat über Idlib verhandelt, war dann auf dem Rückflug. Er wurde dann von Journalisten angesprochen, wie es weitergehen wird. Er hat darauf sehr ausweichend geantwortet. Jetzt kam eben die Meldung, dass Erdogan heute Abend mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert hat. Über den Inhalt dieser Gespräche wissen wir noch nichts, außer dass es um Idlib ging und natürlich um die Lage der Flüchtlinge hier an der Grenze.
Christian Buttgereit live von der türkisch-griechischen Grenze. Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Das Coronavirus ist weiter auf dem Vormarsch. Auch in der Europäischen Union, Stand heute Nachmittag, wurden mehr als 4000 Erkrankungen aus 24 Mitgliedstaaten gemeldet. In Brüssel haben die EU-Gesundheitsminister beraten und viele von ihnen übten dabei Kritik am deutschen Exportverbot für Schutzkleidung. Paul Vorreiter informiert Sie.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat beim Treffen mit seinen EU-Kollegen heute in Brüssel vor allem eines tun müssen: Irritationen beseitigen. Anlass dafür waren die Exportbeschränkungen, die Deutschland wegen der Coronavirus-Epidemie für Atemschutzmasken, Handschuhe und andere Schutzkleidung getroffen hatte. Mit der Folge, dass sich unter anderem die belgische Gesundheitsministerin Margie de Blok über mangelnde Solidarität beschwerte.
I ask to have a really good solidarity between the member states, because we are all in need to have protective material like masks.
Frankreich hatte angekündigt, Reserven zu beschlagnahmen. Die tschechische Regierung hatte zusätzlich zu den Atemmasken auch noch verboten, Desinfektionsmittel außer Landes zu führen. Der Protest und die Appelle, dass schließlich alle EU-Staaten Schutzmaterial bräuchten, zeigte offenbar auch Wirkung.
Wir haben, wie andere auch, die Kommission aufgefordert, ein Exportverbot für Drittstaaten, etwa für Schutzmasken und Schutzkleidung, in Kraft zu setzen. Wir können dann nationale Maßnahmen runterfahren, wenn es eine Maßnahme der Europäischen Union gibt, tatsächlich sicherzustellen, dass knappe Güter wie Schutzmasken oder Schutzkleidung auch in Europa, in der Europäischen Union bleiben,
sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Güter sind allerdings auch deshalb knapp, weil sie zu einem größten Teil nicht in der Europäischen Union hergestellt werden. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten warnt vor Engpässen, weil kein Nachschub an Atemschutzmasken aus China kommt. Eine koordinierte Beschaffung des notwendigen Materials soll kurzfristig Abhilfe schaffen.
Diese Entwicklung sollte abgefangen werden, vor allem durch diesen gemeinsamen Beschaffungsvorgang seitens der EU-Kommission. Die Ausschreibung ist mittlerweile draußen. Kommende Woche sollten die ersten Ergebnisse und Angebote kommen. Das heißt, in einem absehbaren Zeithorizont sollte hier eine Großlieferung zum Aufstocken der Reserven kommen,
sagte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Auch in mittel- und langfristiger Zukunft wollen sich die EU-Staaten nicht mehr in eine solche Lage bringen lassen. Jens Spahn.
Der Aufbau von Produktionen wird sicherlich eher Monate und Jahre brauchen. Aber wir brauchen Anreize, wirtschaftliche Anreize für Unternehmen, Produktionsstätten wieder in Deutschland zu haben. Das kann bedeuten, das sei dazu gesagt, dass wir wieder an bestimmten Stellen auch mehr werden bezahlen müssen, etwa für Generika, nicht nur Centbeträge. Aber ich denke, die Sicherheit geht hier vor ökonomischer Effizienz.
Von der Coronavirus-Epidemie ist die Europäische Union unterschiedlich stark betroffen. In Frankreich, Italien und Deutschland würden sich die Menschen inzwischen mehr durch Kontakte im Inland anstecken als über Reisen ins Ausland, sagte der Bundesgesundheitsminister. Nach Angaben der EU-Kommission gibt es zurzeit gut 4.000 Corona-Fälle in 24 Mitgliedstaaten. Weil die Situation so unterschiedlich sei, sprachen sich die Gesundheitsminister auch gegen generelle Reisebeschränkungen aus. Aber die Bürger sind aufgefordert, von Reisen in bestimmte Regionen, die von der Epidemie besonders betroffen sind, abzusehen. Das ist in der Europäischen Union vor allem Italien.
Paul Vorreiter aus Brüssel. Und die Bundesregierung hat ihre Reisewarnung für Norditalien heute auch auf Südtirol ausgeweitet. Dies als zusätzlicher Hinweis, der aktuell vor allem Wintersporttouristen interessieren dürfte. Das Coronavirus sorgt auch für immer mehr Einschränkungen im Luftverkehr. Die Lufthansa kündigt jetzt an, ihre Kapazitäten um bis zu 50% abzubauen. Viktor Goitka.
Halb leere Gates an den Flughäfen. Die deutsche Lufthansa will wegen des Coronavirus deshalb ihre Verbindungen weiter zusammenstreichen. Solche Nachrichten lassen viele Verbraucher zittern. Was ist mit ihren Tickets? Zumindest für Flüge bei der Lufthansa ist jetzt klar, wer ein Ticket für einen Flug bis zum 30. April hat, kann das umbuchen. Muss man dann allerdings einen anderen Flugtarif nehmen, kann es sein, dass der Kunde draufzahlt. Manche Verbraucher wollen deswegen eine Entschädigung. Die gibt es eigentlich nicht bei außergewöhnlichen Umständen wie einem Virus. Doch manche Verbraucherexperten meinen, viele Airlines streichen ihren Flugplan nicht wegen des Virus, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, weil halbleere Maschinen ihnen Verluste einbrocken. Kunden könnten daher entweder selbst klagen oder ein Flugrechteportal im Netz den juristischen Kampf austragen lassen. Haben die Portale Erfolg, dann bekommen sie jedoch einen Teil der Entschädigung. Außerdem können sich Kunden auch an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr wenden. Die versucht eine Einigung zwischen Kunde und Fluglinie. Storniert die Fluggesellschaft eine Verbindung jedoch mehr als 2 Wochen vorher, dann wird es mit der Entschädigung schwierig.
Informationen von Viktor Goitka. Der Kohlekompromiss war sehr schwer durchzubringen. Einmal geschafft, hält die Bundesregierung an ihrem Kohleausstiegsgesetz jetzt aber eher fest. Und zwar so, wie es aufgeschrieben ist. Umweltverbände, Klimaschützer und die Opposition im Deutschen Bundestag drängen derweil darauf, das Gesetz zu verschärfen. Und so drehte sich die erste Lesung des Gesetzes heute im Bundestag um 2 Kernforderungen: den Kohleausstieg vorzuziehen und den Ausbau erneuerbarer Energien zu forcieren. Theo Gers hat zugehört.
Beim Kohleausstieg gibt es noch viele Änderungswünsche. Hoffen können nach der ersten Lesung im Bundestag vor allem die Betreiber von Steinkohlekraftwerken. In den letzten Wochen hatten sie immer wieder eins kritisiert: Betreiber alter Braunkohlekraftwerke können mit Entschädigungen in Milliardenhöhe und Laufzeiten bis 2038 rechnen. Betreiber auch moderner Steinkohlemeiler müssen diese dagegen nicht nur früher stilllegen. Entschädigungen, die zudem auch noch viel niedriger sind als bei der Braunkohle, gibt es auch nur bis 2026.
Wer von diesen diesem Kohleausstieg, wie Sie ihn jetzt gerade machen, profitiert, das kann man am allerbesten an der Börse sehen. Seit der Vorschlag auf dem Tisch liegt im Januar, seitdem ist der Aktienkurs von RWE um 30% gestiegen. Und das zeigt am Ende, wozu Ihre Entschädigungszahlungen führen. Sie pumpen öffentliches Geld in Konzernkassen. Und das hat mit Strukturwandel und den anderen Dingen überhaupt nichts zu tun.
So geißelte Oliver Krischer von den Grünen die Ungleichbehandlung von Braun- und Steinkohle, die auch dem Bundeswirtschaftsminister bewusst ist. Peter Altmaier signalisierte heute erstmals, dass es Nachbesserungen für die Steinkohle geben könne. Details nannte er nicht, nur so viel.
Ich weiß, dass es hier noch eine große Unzufriedenheit gibt der einzelnen Kraftwerksbetreiber. Ich habe Sie eingeladen zu einem gemeinsamen Gespräch. Wir werden auch hier versuchen, am Ende eine gemeinsame und von allen akzeptierte Regelung zustande zu bringen.
Für Peter Altmaier ist der Kohleausstieg ein historischer Schritt. Für die AfD, die den Klimawandel leugnet, dagegen ein einziger Irrweg. Doch ihr Antrag, den Kohleausstieg zu widerrufen, dürfte keine Chance haben in den nun beginnenden Beratungen. Dort stehen andere Dinge im Vordergrund, etwa der schleppende Ausbau der Erneuerbaren. Im April dürfte die 2012 beschlossene Obergrenze von 52 Gigawatt bei der Photovoltaik erreicht werden. Der Ausbaudeckel soll weg, dem aber will die CDU nur zustimmen, wenn gleichzeitig bei der Windkraft eine bundesweit einheitliche Abstandsregel von 1000 Metern festgeschrieben wird, was wiederum mit der SPD nicht zu machen ist. Schließlich würde dies den nötigen Ausbau der Windkraft noch mehr abwürgen. Die Gespräche sind festgefahren, obwohl auch die ansonsten wirtschaftsfreundliche CDU weiß, dass ihre Blockade nicht nur zahlreiche Jobs in der Wind- und Solarindustrie akut gefährdet. Käme der Ausbau der Windkraft nicht wieder in Schwung, gefährdet dies auch den Fahrplan für den Kohleausstieg, weil dann zu wenig Ersatzenergie zur Verfügung stünde. Matthias Mirsch, SPD, fand dazu denn auch klare Worte.
Der Ausstieg muss in einem Einstieg und in einem deutlichen Ausbau münden. Das darf auch nicht nur eine Angelegenheit des Bundes sein. Es muss einen nationalen Pakt zwischen Bund und Ländern geben, dass wir erneuerbare Energien 65% im Jahre 2030 haben. Es geht alle an, die Grünen, die Schwarzen, die Roten und auch die Gelben.
Wie der gordische Knoten beim Ausbau der Erneuerbaren durchschlagen werden kann, ist derzeit offen. Möglicherweise befasst sich am Sonntag auch der Koalitionsausschuss mit dem heißen Thema.
Theo Gers. Alle Jahre wieder ist der 8. März Weltfrauentag ein wichtiges Datum, zu dem alljährlich darauf gedrungen wird, dass Frauen endlich und in allen möglichen Lebensbereichen die gleichen Chancen und Rechte bekommen wie Männer. Im Berufsleben, bei unbezahlter Familienarbeit, in der Altersvorsorge, die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Daran hat sich seit Jahren nichts Grundlegendes geändert. Weil der Frauentag dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, hat der Bundestag das Thema heute schon einmal debattiert. Barbara Schmidt-Matern war für uns dabei.
Statt Blumen und Präsente, mehr Frauen in die Parlamente, twittert am Vormittag der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid, einer der wenigen Männer, der sich in der Debatte zum Internationalen Frauentag zu Wort meldet. Der andere ist am Morgen der Bundestagspräsident.
Und jetzt bitte ich insbesondere die Männer, Platz zu nehmen,
mahnt Wolfgang Schäuble und bittet dann als erstes die Bundesfrauenministerin Franziska Giffey ans Rednerpult.
Der Internationale Frauentag ist ein wichtiger Tag in jedem Jahr, um darauf aufmerksam zu machen, dass vom Thema Gleichstellung nicht nur Frauen profitieren, sondern dass all das, was wir dort tun, allen in der Gesellschaft zugutekommt.
So versucht die SPD-Politikerin der Annahme entgegenzutreten, Gleichstellungspolitik sei nur was für Frauen. Sei es die Teilzeitfalle, die schlechtere Bezahlung oder der geringe Anteil in Führungspositionen, aus Sicht der Ministerin bleibt viel zu tun.
2020 ist das Jahr der Gleichstellung. Wir bringen die Gleichstellungsstrategie des Bundes auf den Weg. Wir haben das Bundesprogramm gegen Gewalt an Frauen. Wir werden das Thema Gleichstellung zu einem Leitthema in der europäischen Ratspräsidentschaft machen.
Giffey will auch den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter erhöhen. Eine Frauenquote von 30% für Aufsichtsräte existiert bereits, doch die Ergebnisse sind der Opposition zu mager.
Sie, Frau Dr. Giffey, wollen ein paar Dutzend Frauen in Konzernvorständen holen. Schön für die wenigen, die es betrifft, aber reichlich egal für die Mehrheit der Frauen. Aber um die geht es nämlich nicht nur am Internationalen Frauentag. Es geht um die Verkäuferin im Einzelhandel, die einfach keine Vollzeitstelle bekommt und einen Zweit- und einen Drittjob annehmen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen.
sagt Sabine Zimmermann, Abgeordnete der Linkspartei. Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner wirft unterdessen ein Schlaglicht auf die grassierende Frauenfeindlichkeit der politischen Rechten.
Chauvinismus zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografien und die sogenannten Manifeste von Rechtsterroristen, ob in Christchurch, in Halle oder unlängst in Hanau.
Die frauenpolitische Sprecherin der AfD spricht hingegen von einem, Zitat, konstruierten Kampf der Geschlechter. Mariana Iris Harder-Kühnel wirft der Bundesregierung zudem Ignoranz in der Integrationspolitik vor.
Wo ist ihr Mut, wenn es darum geht, klipp und klar die wahren Ursachen für zunehmende häusliche Gewalt, Zwangsheiraten, Genitalverstümmelung, Kinderehen und Ehrenmorde zu benennen?
Markus Weinberg, familienpolitischer Sprecher der CDU, wendet sich kurz darauf direkt an die AfD-Fraktion.
Und dann hat die Kollegin der AfD angesprochen, diesen Genderwahn. Es ist kein Genderwahn, wenn 40% der über 16-Jährigen bereits sexualisierte Gewalt oder körperliche Gewalt erlebt haben. Gewalt gegen Frauen kommt überall vor, zu Hause, in Schulen, Universitäten, am Arbeitsplatz.
Und, da schlägt Weinberg den Bogen zur Gewalt auf den griechischen Inseln.
Wir müssen dringend etwas tun, damit auch die Frauen, die Schwangeren, die Mütter mit Säuglingen, damit es denen endlich besser geht. Das wäre auch ein Auftrag von uns hier aus der Debatte heraus, den zu setzen.
Schließlich die hochumstrittene Wahlrechtsreform. Kommende Woche wollen die Fraktionen erneut über die Verkleinerung des Bundestags durch weniger Abgeordnete verhandeln. Von der längst geforderten Parität im Parlament ist dabei allerdings kaum noch die Rede. Grünen-Politikerin Dörner.
Wir wollen eine gemeinsame Verständigung, wie wir zur Parität im Deutschen Bundestag kommen.
Gerade einmal ein Drittel der Abgeordneten sind in dieser Legislaturperiode Frauen. Dazu sagt Leni Breimeyer von der SPD:
Wir wollen nicht die Hälfte des Kuchens, wir wollen die Hälfte der Bäckerei.
Barbara Schmidt, Materns Beitrag aus Berlin. Nach dem arabischen Frühling gab es in Tunesien immer wieder islamistische Attentate. Seit ungefähr 4 Jahren herrscht der Ausnahmezustand und seitdem ist es viel ruhiger geworden. Umso mehr Aufmerksamkeit hat heute ein Anschlag auf die US-Botschaft in Tunis erregt, bei dem ein Polizist getötet wurde. Der Beitrag von Dunja Sadaki.
Hubschrauber über Tunis im Viertel Berj du Lac. Die Gegend um den Anschlag auf die US-Botschaft ist weiträumig abgesperrt, der Tatort mit gelbem Absperrband abgeschirmt. Die Spurensuche untersucht in weißen Schutzanzügen den Tatort. Überall liegen schwarze Splitter und undefinierbare Reste von der Explosion. Ebenfalls vor Ort Krankenwagen und zahlreiche dick gepanzerte Sicherheitsfahrzeuge und schwarze bewaffnete Spezialeinheiten. Videoaufnahmen der französischen Nachrichtenagentur AFP zeigen, wie ein Mann halbnackt in blauer Unterhose und mit Kabelbinder gefesselt von Sicherheitskräften in ein Fahrzeug gebracht wird. Ein Verdächtiger wurde wohl festgenommen. Viel ist über den Anschlag auf die US-Botschaft aber noch nicht bekannt. Auf den Straßen diskutieren die Menschen in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Gebietes. Bauarbeiter Karamoko aus der Elfenbeinküste arbeitete nur 100 Meter vom Anschlagsort entfernt. Ich habe gerade gearbeitet und da habe ich die Explosion gehört. Ich hatte Angst, ich dachte, ein Gebäude stürzt ein. Es hat stark gewackelt. Vormittags gegen 11 Uhr, so berichtet das tunesische Innenministerium, attackieren 2 Angreifer, einer auf einem Motorrad, einen Polizeibus vor der US-Botschaft, rund 10 Kilometer von Tunis Stadtzentrum entfernt. Ein Polizeisprecher gab an, die Angreifer hätten versucht, in die gesicherte Botschaft zu gelangen. Dabei kommt es zu einer Explosion. Ein Polizist wird getötet, 5 weitere sowie eine Zivilistin verletzt. Tunesierin Faiza ist geschockt. Das tut mir im Herzen weh, die Polizisten, das sind Tunesier Menschen. Es ist ihre Pflicht, uns zu schützen. Es ist bizarr, was hier passiert. Das ist doch kein Mensch, der das heute gemacht hat. Egal ob Tunesier, Muslim, Jude, das war ein Tier. Die Attacke löst Panik bei den vorbeikommenden Fußgängern und Autofahrern aus. Die US-Botschaft warnte kurze Zeit später über den Kurznachrichtendienst Twitter, das Gebiet um den Anschlagsort unbedingt zu meiden. Auch Omeima Jbili arbeitete gerade in der Nähe in ihrem Büro, als sie und ihre Kollegen durch die Explosion aufschreckten. Ich finde, wir haben ein Sicherheitsproblem. Wir sind nicht stabil. Das beeinflusst auch unsere Arbeit. Ich arbeite in einem multinationalen Konzern und wir haben Klienten, die sagen, nein, ich komme nicht nach Tunesien, da ist es nicht sicher. Mein letzter Arbeitgeber, auch eine internationale Firma, hat wegen den Anschlägen 2011 das Land verlassen.
wäre l'attentat de 2011.
In den ersten Jahren nach dem sogenannten arabischen Frühling vor 9 Jahren hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben. Wer hinter dem heutigen Anschlag auf die US-Botschaft steckt, ist bisher nicht bekannt.
Dunya Sadaki berichtete, in Kabul sind bei einem Anschlag, zu dem der IS sich bekennt, 30 Menschen getötet worden. Bernd Moschborowska.
Der Anschlag ereignete sich während einer Gedenkfeier für Abdul Ali Mazari, einen hohen politischen Führer der Hazara, der vor 25 Jahren von den Taliban getötet wurde. Während der Gedenkfeier, die im afghanischen Fernsehen übertragen wurde, gab es zunächst eine Explosion und anschließend Schüsse. Ehrengäste und andere Besucher der Veranstaltung rannten um ihr Leben, während die Übertragung im Fernsehen weiterlief. Mehrere prominente Politiker entgingen dem Angriff unverletzt, unter ihnen Oppositionsführer Abdullah Abdullah, der frühere Präsident Hamid Karzai und der Chef des Friedensrates Mohammed Karim Khalili. Nur Mohammed, einer der Augenzeugen, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AP: Jeder fing an zu rennen, überall lagen Verletzte und ich bin auch losgerannt, um mein Leben zu retten. Der Anschlagsort lag in einem schiitischen Viertel Kabuls, in dem mehrheitlich Hazara leben. Auch im vergangenen Jahr hatte es einen Anschlag während der damaligen Gedenkveranstaltung für den Hazara-Führer Abdul Ali Mazari gegeben. Damals hatte sich der IS zu dem Anschlag bekannt. Der frühere Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, der sich bei dem Angriff auf die Gedenkfeier rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, war bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr einer der Kandidaten und landete knapp hinter Ashraf Ghani auf Platz 2. Er will das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht anerkennen und hat die Bildung einer Gegenregierung angekündigt. Der Streit um die Bildung einer neuen Regierung in Kabul gilt als eine der Hürden für den geplanten innerafghanischen Dialog mit den Taliban. Am Montag soll der offizielle Wahlsieger, Präsident Ashraf Ghani, vereidigt werden.
Der Bericht von Bernd Moschborowska. OPEC Plus, unter diesem Namen haben sich die OPEC und 10 Partnerstaaten 2016 zusammengetan. Seitdem stimmen sie sich über die Ölförderung ab, die immer mit dem Ölpreis zusammenhängt. Und der sinkt im Moment. Das Coronavirus schlägt auf die Nachfrage durch. Das übliche Mittel der Wahl ist in solchen Fällen, dass die Ölstaaten die Förderung drosseln. Genau darüber hat die OPEC Plus heute in Wien verhandelt. Clemens Fehrenkotte in Wien, mit welchem Ausgang denn?
Mit dem Ausgang, dass man sich nicht geeinigt hat. Es gab hier überhaupt keinen Deal. Es sind alle Verhandlungspartner auseinandergegangen, ohne eine Abschlusserklärung, ohne etwas zu sagen, jedenfalls nur gering. Der russische Energieminister Alexander Nowak, der sagte nur kurz und bündig, man habe sich nicht auf eine weitere Verringerung der Fördermenge verständigen können. Und ab dem 1. April haben also weder die OPEC als auch die Nicht-OPEC-Staaten irgendeine Beschränkung, was die Fördermenge angeht. Die OPEC-Staaten, vor allen Dingen Saudi-Arabien, wollten, das hatten sie gestern beschlossen, eine nochmal deutliche Verringerung der Fördermenge haben wollen, um 1,5 Millionen Barrel pro Tag bis Jahresende. Und im Vorfeld hatten die Russen schon gesagt, da wollten sie nicht mitmachen. Sie wollten schon ein wenig abwarten, wie denn auch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft durch den Coronavirus sich entwickeln würden. Das ist gescheitert und von daher gibt es jetzt keine Einigung. Es gibt nur bis Ende dieses Monats noch die bisherige Reduzierung der Fördermenge um 2,1 Millionen. Und das ist es dann. Dann kann jeder letztendlich tun, was er möchte.
Wie schlimm ist das?
Auf jeden Fall mehrgestaltig. Einmal der Ölpreis ist bereits heute schon im Laufe des Tages, als ich abzeichnete, dass es hier keine Einigung geben würde in Wien, deutlich gesunken. Er wird weiter auf Talfahrt gehen. Das wiederum hat natürlich auf die jeweiligen Staatshaushalte der erdölproduzierenden Länder erhebliche Auswirkungen. Und es hat natürlich auch einen geopolitischen Aspekt, nämlich zwischen Russland und Saudi-Arabien. Russland wollte nicht, dass diese Art von weiteren Verringerungen der Fördermenge stattfinden wird. Und sie sind natürlich auch beide Staaten, Russland und Saudi-Arabien, beim Syrienkrieg seit langem auf sehr, sehr unterschiedlichen Seiten.
Ist das eine gefährliche Entwicklung, dass jetzt auch noch über den Ölpreis gestritten wird?
Das ist mit Sicherheit ein weiteres Indiz dafür, dass die russische Regierung sich sehr wohl in der Lage sieht, die Interessen durchzusetzen. Und zwar auch auf Kosten aller anderen OPEC- bzw. auch Nicht-OPEC-Teilnehmerstaaten, die heute hier in Wien da waren. Von daher eine Entwicklung, die sicherlich nicht zu einer Wiederannäherung zwischen den doch sehr bedeutenden Förder- und politischen Partnern, die es bislang einmal waren, Russland und Saudi-Arabien, führen würde.
Aber die Verbraucher freuen sich erstmal ein bisschen.
Auf jeden Fall, die Preise werden deutlich sinken.
Clemens Fehrenkotte live aus Wien zum Abschluss der Informationen am Abend. Heute mit Christine Heuer im Studio. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.